Und unser Thema der heutigen Predigt heißt Konfrontation mit der Vergangenheit. Konfrontation mit der Vergangenheit. Vielleicht habt ihr alle schon dieses Sprichwort gehört, oder es geht auch mit diesem Sprichwort um. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dieses Wort bezieht man vielleicht viel mehr auf irgendwelche Aufgaben, die man sich vorgenommen hat. Man denkt hierbei nicht direkt auf die Vergangenheit zurück. Man denkt an irgendwelche Aufgaben. Meistens geht man ja ohnehin dem scheinbar Dringlicheren nach. Das wird euch allen so gehen, wie mir persönlich auch. Und manche Aufgaben, die stellt man öfters mal hinten an, die nicht ganz so dringlich sind. Doch irgendwann stellt man fest, ja, mit dem Aufschieben ist diese Sache ja auch nicht erledigt. Ich habe es jetzt zwar lange hinten angestellt, aber irgendwann muss ich doch mal tun. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Man muss sich der Sache irgendwann mal stellen und es muss dann letztendlich auch angepackt werden. Beim einen mögen das irgendwelche Arbeiten in der Wohnung sein oder auch im Garten. Beim anderen sind es vielleicht Besorgungen. Der Nächste, der muss noch Reifenwechsel im Auto machen und schiebt es vor sich her. Oder ein anderer schiebt vielleicht den Lohnsteuerausgleich ein Jahr lang vor sich her. Bei anderen sind es vielleicht Besuche bei verschiedenen Leuten. Es gibt viele Dinge. Man könnte noch vieles aufzählen, was es alles an Aufgaben zu tun gibt, die man so nicht für das Dringlichste hält und einfach mal aufschiebt. Auch das Leben als Kind Gottes erfordert Disziplin. Und wenn man so den meisten Dingen hinterherkommen will, dann braucht es ziemlich Disziplin. Und wir können als Kinder Gottes die Dinge nicht immer nach Lust und Laune angehen, sonst kommen wir nicht weiter. Sonst wachsen wir auch im Glaubensleben nicht, wenn wir nach Lust und Laune handeln. Vielleicht auch, wenn wir einfach Dinge hinausschieben, die uns Gott schon lange gezeigt hat, die wir tun sollen. Oder wenn wir Schritte im Glaubensleben hinausschieben, dann wird uns Gott immer wieder damit konfrontieren. Das habe ich dir doch schon mal gesagt, du sollst es tun. Und Gott wird uns keine Ruhe dabei lassen. Wohl ist es eine der schwierigsten Dinge, die man aufgeschoben hat, wenn es um menschliche Beziehungen geht. Wenn es Streitigkeiten unter Menschen oder auch unter Glaubensgeschwistern gegeben hat, dass man wieder den Kontakt sucht und die Dinge versucht zu bereinigen. Natürlich sollten wir als Kinder Gottes solche Dinge ohnehin so schnell wie möglich bereinigen. Gottes Wort zeigt uns auf, das sollte normal bis zum nächsten Abendmahl in Ordnung gebracht werden. Nun, wir sind heute wieder im Leben von Jakob. Und da beschäftigen wir uns ja die letzten Predigten damit. Wir sind heute wieder im Leben von Jakob. Und im Leben Jakobs, da sehen wir, dass er über 20 Jahre eine Sache von menschlicher Beziehung nicht bereinigt hatte. Vielleicht hat er es immer vor sich hergeschoben, er hat es nie wirklich bereinigt. Vielleicht hat er auch gar nicht die Möglichkeit gehabt in diesen 20 Jahren. Aber diese Vergangenheit hat ihn immer wieder eingeholt. Und in unserem heutigen Text ganz besonders. Es war zwar irgendwo aufgeschoben, aber auch bei ihm war es nicht aufgehoben. Und unser heutiges Thema heißt ja Konfrontation mit der Vergangenheit. Und genauso lautet auch der erste Punkt, auf den ich heute Morgen eingehen will. Erstens, Konfrontation mit der Vergangenheit. Wir sind bereits mittendrin in Jakobs Leben. Und die Betrachtung und Biografie von Jakobs Leben wird mir und ich hoffe auch euch immer kostbarer, wenn man so Einblicke bekommt und sich mit Jakobs Leben auseinandersetzt. Einerseits sehen wir, wie Gott auch mit einem Menschen wie Jakob an sein Ziel kommt. Das macht mich sehr getrost, dass Gott mit Jakob ans Ziel gekommen ist. Dann habe ich auch gute Hoffnung, dass er auch mit mir ans Ziel kommen wird, aber auch mit jedem Einzelnen von euch. Das kann uns froh machen. Denn Jakob war kein ganz einfacher Mensch. Wir haben auch das in den letzten Predigten betrachtet, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und Jakob hat reichlich davon geerntet, was er gesät hat. Und wir alle stehen in der Verantwortung, Gutes oder Schlechtes zu sehen und letztendlich auch Gutes oder Schlechtes zu ernten. Da gibt es bei Gott kein Ansehen der Person. Bei Jakob haben wir gesehen, dass er durch seinen Betrug zum Betrüger kam. Das hat Gott so zugelassen. Und selbst über viele Jahre betrogen wurde. Er hat das geerntet, was er gesät hat. Doch durch seinen Betrug kam er nicht nur zum Betrüger, sondern er hatte sich auch dadurch seinen eigenen Bruder, den Esau, zum Feind gemacht. Esau, der hatte sich furchtbar geärgert an dem Betrug Jakobs. Und es war auch nicht letztendlich nicht wieder gut zu machen. Und Esau wollte sich auch an Jakob rächen. Und also floh Jakob von dem Elternhaus in Kanaan in das circa 800 Kilometer entfernte Mesopotamien zu seinem Onkel und dann auch Schwiegervater Laban. Und inzwischen, da sind 20 Jahre verflossen. 20 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Der Laban hat den Jakob immer hingehalten. Der wollte Jakob seine Tochter Rahel und dann hat ihn Laban mit Lea betrogen. Also eigentlich hat er für Rahel 7 Jahre gearbeitet. Jetzt hat er aber Lea bekommen, jetzt sollte er nochmal 7 Jahre arbeiten, weil die ersten 7 Jahre für Lea gewesen sein sollen. Jetzt sollte er nochmal 7 Jahre für Rahel arbeiten. Und anschließend hatte ihn Laban nochmal 6 Jahre hingehalten, um bei ihm Viehhirte zu sein. Jakob hatte inzwischen mit den Ehefrauen und auch mit deren Mägden, auch mit Bilha und Silpha, insgesamt 11 Söhne bekommen. Und eine oder vielleicht sogar auch mehrere Töchter, es wird noch eine erwähnt. Und wir sehen, Jakob wurde in diesen Jahren zu einer Großfamilie. Zudem war er sehr reich geworden, weil es lag der Segen Gottes auf ihm. Jakob hatte sehr, sehr viel Vieh bekommen. Natürlich hat er es auch wiederum in seiner List angestellt, dass sich sein Vieh reichlich vermehrt hat und er kräftiges Vieh bekommen hatte. Aber wenn Gott nicht seinen Segen drauf gelegt hätte, dann hätte Jakob dieses Gelingen auch nicht gehabt. Jakob ist sehr reich geworden. Jakob hatte sehr viel Vieh. Er hatte viele Knechte und Mägde. Und jetzt endlich nach 20 Jahren konnte er sich nun auch von seinem Onkel und Schwiegervater Laban und von dessen elenden Betrügereien loslösen. Schließlich war Laban so liederlich und hatte auch Jakobs Lohn über 10-mal verändert. Also Jakob ist auch reichlich betrogen worden von Laban. Und bei Jakob stand es eigentlich von Anfang an auf dem Plan, wieder in das Land seiner Eltern zurückzuziehen. Doch selbst nach 20 Jahren, wenn man auch 20 Jahre in einem anderen Land ist, lösen sich die Folgen eines Betrugs und der Feindschaft des eigenen Bruders nicht einfach in Wohlgefälligkeit auf. Das löst sich nicht einfach so auf. Esau hat ganz bestimmt noch den Tag und genau das Datum und die Stunde gewusst, wo ihn der Jakob betrogen hat. Das hat Esau nie mehr vergessen. Doch Gott, der Herr, hatte es dem Jakob gesagt, ich will dich wieder zurückbringen in dieses Land. Ich will dich wieder zurückbringen in das Land deines Vaters, in das Land Kanaan. Ich werde es tun. Und wir können uns vorstellen, dass Jakob sich schon sehr lange nach seiner Heimat und nach seinem Elternhaus gesehnt hat. Wir können uns vorstellen, dass ihn oftmals das Heimweh geplagt hatte. Was ist wohl in all den Jahren mit meinem Vater Isaak geworden? Lebt er überhaupt noch? Oder was ist mit meiner Mutter geworden? Er konnte ihr in der Zeit keine Ehre erweisen. Er konnte keinen Muttertag mit ihr feiern. Er wusste gar nicht, ob seine Eltern noch leben. Doch sobald er daran dachte, in das Land seiner Eltern zurückzukehren, da holte ihn sofort das Gefühl von Furcht und Angst ein. Warum das? Weil es sich sein Bruder Esau vorgenommen hatte, sich an Jakob wegen dem Betrug des Segens zu rächen. Und das wusste Jakob. Ja, Esau wurde sogar dermaßen verbittert und verhasst damals, dass er sogar seinen Bruder Jakob töten wollte, sobald der Vater gestorben wäre. Doch nun war Jakob froh, endlich durch Gottes Gnade von Laban befreit zu sein. Doch umso mehr Jakob an die Rückreise zu seinen Eltern dachte umso mehr beschäftigte ihn dieser Gedanke, wie wird wohl die Begegnung mit meinem Bruder sein? Wenn dieser Tag und diese Stunde kommt, wie wird das wohl sein? Wie wird Esau reagieren, wenn ich ihn sehe oder wenn er mich sieht? Wird er immer noch solch einen Hass auf mich haben wie damals? Oder hat es die Zeit doch ein bisschen gemildert? Wird er mir als Feind begegnen? Wird er sogar gegen mich kämpfen wollen? Wird er mich immer noch töten wollen? Oder standen so viele Fragen im Raum und viel Zweifel? 20 Jahre waren vergangen. Doch die Vergangenheit, die war eben immer noch vorhanden. Jakob wird direkt mit der Vergangenheit konfrontiert. Und Jakob konnte der Sache nicht ausweichen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die entstandene Wunde, die war noch längst nicht geheilt. Auch in all den Jahren nicht. Und liebe Freunde und Geschwister, wir müssen es wissen. Auslucht heilt letztendlich auch keine Wunden. Ausflucht heilt keine Wunden. Vielleicht sind wir oft geneigt zu sagen, ja, da lassen wir ein bisschen Zeit drüber streichen und irgendwann, ja, wird es sich schon ergeben. Die Zeit heilt Wunden. Schön mal auch so ein Wort. Lassen wir Zeit vergehen, Zeit heilt Wunden. Vielleicht wird im Laufe der Zeit der Grimm etwas gedämpft. Das kann sein. Das haben wir auch schon persönlich sicher erfahren. Wenn eine gewisse Zeit verstrichen sind oder ein paar Tage vergangen sind, da wird manche Grimm gedämpft. Obwohl wir eigentlich unseren Zorn nicht mal unter der Sonne untergehen lassen sollen, wie es uns das Wort Gottes sagt. Doch wenn die Dinge nicht ausgeräumt und geklärt sind, dann wird es auch nach gewissen Zeiträumen und auch nach Jahren nicht einfach weggeblasen sein. Sprüche 18, Vers 19 sagt uns hierzu, ein Bruder, mit dem man sich entzweit hat, ist schwerer zu gewinnen als eine Burg. Und Zwistigkeiten sind wie der Riegel an einem Schloss. Sagt uns das etwas? Ein Bruder, mit dem man sich entzweit hat, ist schwerer zu gewinnen als eine Burg. Und Zwistigkeiten sind wie der Riegel an einem Schloss. Also da ist etwas da, was verschließen will, was sperrt, wenn Zwistigkeiten da sind, wenn sie nicht ausgeräumt sind. Das ist wie ein Riegel an einem Schloss. Sie verriegeln so quasi den Zugang aufeinander. Und die Burg ist nicht einzunehmen, wenn die Dinge nicht geklärt werden oder beseitigt werden. Oftmals sind auch nach Bekehrungen von Menschen noch eine Menge von Altlasten da. Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben ist, also bei mir waren viele Altlasten da und an manchen Dingen arbeite ich heute noch. Wenn man dem Herrn Jesus seine Schuld und seine Sünde bekannt hat, kann man dann einfach sagen, jetzt ist alles, was vorher war, geht mich gar nichts mehr an. Jetzt bin ich ein Gotteskind, jetzt kann ich ja mit dem Herrn gehen. Natürlich kann man das. Aber wir haben trotzdem die Verantwortung, die Dinge zu bereinigen, die wir noch bereinigen können. Wenn Streitigkeiten da waren, die Streitigkeiten auszuräumen, Frieden zu schaffen, Vergebung zu bitten. Oder wenn Betrügereien da waren, es zu bekennen. Wir haben viel Aufräumarbeiten, wenn wir uns zu dem Herrn Jesus bekennen. Vor allen Dingen, wenn wir das schon in einem gewissen Alter tun. Es könnte sich so verhalten, wie in folgender wahrer Begebenheit geschehen ist. Eine Frau in der Schweiz hatte vor ihrer Bekehrung eine Versicherung betrogen. Es ging eigentlich nur um 1000 Franken, das ist nicht so viel Geld, es ging um einen Rucksack, den sie für gestohlen gemeldet hatte. Und der letztendlich gar nicht gestohlen war. Sie hat ihn einfach der Versicherung gemeldet, damit sie Geld bekommt. Aber nach ihrer Bekehrung hat sie diese Sache geplagt. Der Herr hat sie aufgezeigt und auf ihr Gewissen gelegt. Also ging sie hier hin zur Versicherungsgesellschaft und hat das der Versicherung bekannt. Und als sie das der Versicherung bekannt hatte und die Wahrheit sagte, da waren die Versicherungsangestellten sehr erstaunt, dass es sowas gibt. Dass jemand so einen Betrug persönlich meldet und aufdeckt. Und was hatte Gott getan? Er hat es geschenkt, dass die Versicherung auf eine Anzeige verzichtete. Solches kann Gott tun. Und er kann einen dafür belohnen und dass es wirklich auch ein Zeugnis ist für den lebendigen Gott. dass wenn wir zu ihm hindurchgedrungen sind, dass wir auch zur Wahrheit hindurchgedrungen sind und nicht mehr betrügen wollen und alle Betrügereien aufdecken und ans Licht bringen und bereinigen, was wir noch bereinigen können. Ja, es ist schon sehr schnell gesagt, so wie man heute so billige Bekehrungen anpreist. Herr Jesus, ich bin schuldig und sündig vor dir und jetzt komme ich zu dir und bitte vergib mir meine Sünden und meine Schuld und bitte erlöse mich. Ja, das darf man auch beten. Ich möchte es bitte jetzt nicht als eine billige Sache hinstellen. Man darf das allen ernstlich beten. Herr Jesus, ich bin schuldig und ich bin sündig vor dir. Und bitte vergib mir, ich habe erkannt, was du am Kreuz für mich getan hast. Dass du da dein kostbares Blut auch für mich vergossen hast. Bitte komm zu mir und erlöse mich, errette mich. Heilige und reinige mich. Sei du mein Herr. Und natürlich hört und erhört der Herr ein ernstliches Gebet, das sagt uns Gottes Wort. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt der Herr Jesus. Und er reinigt und heiligt, er rettet und erlöst diejenigen durch sein kostbares Blut, welche an ihn glauben und ihm ihre Verfehlungen und Sünden bekennen. Doch wenn man Sünden aufrichtig bekennt, was sollte dann folgen automatisch? Dann sollten auch Werke der Buße folgen. Denn wenn man gar nicht bereit ist, Altlast in Ordnung zu bringen, dann muss man sich fragen, ob es wirklich eine echte Bekehrung war. Wenn man nicht bereit ist, Altlast in Ordnung zu bringen, dann muss man sich fragen, ob überhaupt eine entsprechende Erkenntnis da war von Schuld und Sünde, die man vorher mit sich rumgetragen hat. Nicht umsonst sagt Johannes der Täufer, so bringt nun Frucht, die der Buße würdig ist. Also wenn du schon Buße tust und wenn du deine Sünden vor dem Herrn bekennst, dann tu auch entsprechende Frucht, tue Werke der Buße und bring die Dinge in Ordnung, die nicht in Ordnung sind. Kommen wir jetzt wieder zu Jakob. Wir können uns vorstellen, dass dem Jakob die Begegnung mit Esau wie ein tonnenschwerer Stein auf dem Herzen liegt. Und wir können uns vorstellen, wie er da wirklich so gemächlich einhergegangen ist und ihm der Kopf gesunken ist und er in Depressionen verfallen ist, in Sorgenqualen und er nicht wusste, wie dieser Tag und diese Stunde mit Esau werden wird. Er dachte vielleicht, es wäre alles so schön. Es ist jetzt alles so wunderbar, dass ich jetzt endlich von Laban losbekommen bin, dass ich meine Herden und meine Frauen und die Knechte und Mägde für mich habe. Laban ist mir nicht mehr im Wege und jetzt kann ich nach Hause gehen, wenn nur der Esau nicht wäre. Es wäre alles so schön, wenn nur diese Sache mit Esau nicht wäre. Und wir können uns vorstellen, wie Jakob immer schwermütiger wurde und von Sorgen und Ängsten ständig gequält. Dabei lesen wir in Kapitel 32 hier, in 1. Mose 32, Vers 2 und 3. Jakob aber ging seines Weges. Und wir haben vorhin gesungen, Herr, ich weiß den Weg nicht, du aber weißt ihn wohl. Das macht mich ruhig und friedevoll. Jakob ging seines Weges. Und was geschah dann in Vers 2? Da begegneten ihm Engel Gottes. Und Vers 3, und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Heerlager Gottes. Und nannte jenen Ort Machanaim. Machanaim heißt Doppellager. Wir wissen nicht, ob er es genannt hat, weil er so viele Engel gesehen hat, oder ob er einerseits das Lager der Engel gesehen hat, andererseits sein eigenes Lager von Menschen und seinen Viehherden. Jedenfalls hat er jenen Ort Machanaim genannt, Doppellager. Das heißt, Jakob muss viele Engel gesehen haben und er bekam einen Einblick in das himmlische Heerlager. Zudem bekam Jakob einen Einblick in die himmlischen Streitkräfte. Wow, das muss toll gewesen sein. Einen Einblick in die himmlischen Streitkräfte zu bekommen, welche sich so um ihn herum gelagert hatten. Ich denke immer wieder, Jakob ist eigentlich sehr zu beneiden. Also das, was der gesehen hat, das wollte ich auch mal sehen. Jakob ist schon zu beneiden. Er durfte bereits damals im Traum, da wo er an dem Ort war, der dann Bethel genannt hatte, durfte er diese Himmelsleiter schauen, die bis in den Himmel hineinreicht und wo die Engel Gottes auf- und niedergestiegen sind. Da sind Heerscharen auf- und niedergestiegen. Er hat die Verbindung zwischen Himmel und Erde gesehen in dieser Himmelsleiter. Und nun sieht er wiederum die Engel Gottes. Was der für eine wunderbare Schau von Gott bekommen hat, das war gewaltig. Doch liebe Freunde und Geschwister, wenn wir die Engel auch noch nie gesehen haben, zumindest ich hab noch nie einen Engel gesehen, zumindest nicht bewusst, so müssen wir daran denken, dass die Engel Gottes und sein Heerlager auch für uns eine Realität sind. Wir vergessen das so schnell. Die Engel und die Heerlager Gottes sind auch für uns eine Realität. Und wir dürfen schon auch dafür beten, dass der Herr Jesus tatsächlich sein Heerlager oder seine Engel sendet, um uns zu behüten und zu bewahren oder uns zu helfen. Denn in Hebräer 1, Vers 14, und das sollten wir mal aufschlagen, da steht es auch ganz klar, dass die Engel dienstbare Geister sind und dem Herrn Jesus natürlich auch untergeordnet sind. Hebräer 1, Vers 14. Hier heißt es in Vers 13, zu welchem von den Engeln aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Und hier ist der Herr Jesus gemeint. Und dann sagt der Vers 14, sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Und hier sind die Engel gemeint. Ausgesandt zum Dienste um derer Willen, welche das Heil ererben sollen. Wer erbt denn das Heil? Das sind doch wir, die Kinder Gottes. Und dafür gibt es die dienstbaren Geister, die ausgesandt sind zum Dienste um derer Willen, welche das Heil ererben sollen. Sie müssen also durch den Herrn Jesus uns zu Diensten stehen. Das ist gewaltig. Und von 2. Joel 11 wissen wir, dass das Heerlager Gottes sehr groß und gewaltig ist. Und gewaltig, die seinen Befehl vollstrecken. Das ist eine große Macht. Und ich denke, wenn wir manches Mal sehen würden, was Gott der Herr durch sein Heerlager alles in Bewegung setzt, um deinetwillen oder meinetwillen oder um unseretwillen, um der Gemeinden willen, dann würden wir wohl manches Mal aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was Gott der Herr durch sein Heerlager tut, um seiner Auserwählten willen. Doch Jakob hatte anfänglich nicht so sehr an Gott und seinen Heerscharen festgehalten. Er hat es zwar gesehen, aber wahrscheinlich konnte er nicht so viel damit anfangen, sondern er hatte lieber seine eigenen Möglichkeiten und seine eigenen Mittel durchdacht, um seinem Bruder zu begegnen. Somit dachte er, es ist nicht verkehrt, wenn ich mal zuerst mal ein paar Boten zu meinem Bruder sende, um vielleicht mal die Friedensfahne zu schwenken und ihm anzukündigen, dass ich irgendwann ins Land kommen werde. Wir lesen in 1. Mose 32, Vers 5, wenn wir wieder zurückkommen. 1. Mose 32, Vers 5. Er sandte die Boten vor sich her ins Land Seir, in das Gefilde Edom, und diesen gebot er und sprach in Vers 5, allzu sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen, solches lässt dir dein Knecht Jakob melden. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen und habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde bekommen. Und lasse dir solches anzeigen, damit ich Gnade vor deinen Augen finde. Und die Boten, die gingen raus und sie kamen auch zu Esau, sie fanden ihn und sie kamen anschließend wieder zu Jakob zurück. Und Jakob wollte schon hören, was sie zu sagen haben. Und in Vers 7 heißt es, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen. Und der zieht dir auch entgegen und 400 Mann mit ihm. Einerseits schön, dass sie den Esau gefunden hatten und ihm Grüße gemeldet hatten von Jakob. Doch gleichzeitig war das eine Schreckensbotschaft, was diese Männer gebracht hatten. Esau kommt dir entgegen, Jakob, und weißt du, was Esau dabei hat? Er hat 400 Männer bei sich. Sie haben nicht gesagt, was er mit diesen 400 Männern tun will. Jakob hat sicherlich gefragt, was das zu bedeuten hat, wenn Esau mit 400 Männern anrücken will. Das sieht ja nach einem Heerlager von Menschen aus. Ja, nach Soldaten, worunter wahrscheinlich dann Esau der Anführer ist. Und in Vers 8 lesen wir hier in 1. Mose 32, da fürchtete sich Jakob sehr und es ward ihm bange. Das hat ihm Furcht eingelöst. Das war ein Schreckensauslöser. Jakob wurde Angst und Bange. Und sicherlich war auch dabei Panik dabei und eben die Furcht, dass Esau und seine Männer, Jakob und seine Gefolgschaft brutal niedermetzeln werden. Und sicherlich hatte Jakob genau diese Einschüchterung erlebt, welche uns auch 1. Petrus 5, Vers 8 weitergibt. Und zwar sagt Petrus dort, euer Widersacher, das ist der Teufel. Und der geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen könne. Das ist immer wieder das, was der Teufel auffährt. Wenn irgendwelche solche Dinge kommen, wo wir ohnehin vielleicht uns schon fürchten, dann flößt er uns noch mehr Furcht rein und macht uns noch mehr Angst. Und das ist kein Spiel, denn es gibt auch den Bösen, das ist auch Realität. Und der schafft es, uns manches Mal unwahrscheinlich einzuschüchtern und will uns Gotteskinder tatsächlich verschlingen oder lähmen. Gerade dann, wenn vielleicht irgendwelche Schieflagen in unserem Glaubensleben sind oder wenn Dinge zurechtzubringen sind. Und gerade dann kommt der Teufel und möchte uns Furcht einflößen. Deshalb sagt Petrus am Anfang dieses Verses, sei nüchtern und wachet. Sei nüchtern und wache, sonst holt dich der Teufel ein. Doch Jakob hätte diese Angst eigentlich gar nicht haben müssen. Er hätte diese Einschüchterung gar nicht haben müssen. Denn wen hat er denn vorher gesehen? Er hatte doch das viel größere Heer gesehen, das Heer der Heerlager, die Engel Gottes. Und er durfte sogar zweimal das himmlische Heerlager sehen. Und er war ja schließlich der Segensträger des Herrn. Er hat doch den Segen geerbt. Er hat ihn bekommen. Den Segen des Gottes Abrahams und Isaaks und Jakobs. Dieses Gottes, der ihm versprochen hat, ihn wieder in das Land seines Vaters zurückzubringen. Eine Frau sagte eines Tages zu einem Evangelisten, lieber Bruder, ich habe einen wunderbaren Vers gefunden, der mir hilft, in meinem Glaubensleben meine Angst zu überwinden. Und dann hat sie gesagt, das ist Psalm 56, Vers 4. Und dort steht, wenn mir Angst wird, vertraue ich auf dich, also auf Gott. Wenn mir Angst wird, vertraue ich auf dich. Sagte der Evangelist, liebe Schwester, das ist wunderbar, dass du diesen Vers gefunden hast. Aber ich bin mit diesem Vers noch nicht ganz zufrieden. Dieser Vers ist gut, doch ich kann dir noch einen besseren Vers an die Hand geben. Nehmen wir lieber Jesaja 12, Vers 2. In Jesaja 12, Vers 2 steht, siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er ward mir zum Heil. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man sagt, wenn mir Angst wird, vertraue ich auf dich. Und sollte gar nicht Angst werden. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er ward mir zum Heil. Wohl dem, der sich nicht grauen lässt. Ja, und prinzipiell ist es ja so, dass Kinder Gottes, welche im Glauben wandeln, nüchtern und wachsam sind, sich tatsächlich nicht zu fürchten brauchen. Weder vor dem Feind, noch vor irgendwelchen negativen Einflüssen, welche uns begegnen. Doch bei Jakob sehen wir etwas anderes. Von Jakob heißt es, ihm wurde Angst und Bange. Doch was tut Jakob in dieser Situation? Er ließ noch nicht ab von seinen eigenen Mitteln und von seinen eigenen Möglichkeiten. Er ließ noch nicht davon ab, nach seinem eigenen Denken und nach seiner eigenen List Gebrauch zu machen. Und in Vers 7 heißt es, und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager. Und er sprach, wenn Esau gegen das eine Lager kommt und es schlägt, so kann doch das andere entrinnen. Also Jakob hat sich wiederum einen listigen Plan ausgedacht, dass letztendlich, wenn schon Esau angreift, nur eine Gruppe zerstört wird und die andere nicht. Jakob hatte immer noch seine eigenen Pläne. Doch spätestens jetzt war er sich darüber bewusst, dass er selbst nicht mehr alles ausrichten kann und dass er sich letztendlich auf Gott ausrichten muss. Vorsichtsmaßnahmen zu treffen ist besser, doch sich nahe an Gott zu halten, Entschuldigung, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen ist gut, aber sich nahe an Gott zu halten ist besser. Deswegen der zweite Punkt, sich auf Gott ausrichten. Sich auf Gott ausrichten. Der erste Punkt war Konfrontation mit der Vergangenheit. Und der zweite Punkt heißt, sich auf Gott ausrichten. Denn trotz der eigenen Pläne sehen wir jetzt einen Jakob, der sich viel mehr an Gott ausrichtet, als wir bisher wahrgenommen haben. Dieser Angst, dieses Grauen und dieser Schrecken zieht ihn jetzt doch zu Gott hin. Ein wenig beten schadet er auch nicht, oder? Und in Vers 10 bis 13, da finden wir plötzlich ein Gebet von Jakob, das uns sehr erstaunt. In Vers 10 spricht Jakob zu Gott: Gott meines Vaters Abraham und Jakob, meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land, zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Also hier sehen wir, dass sich Jakob an diesen Gott und seine Zusagen plötzlich erinnerte. Und dass es noch Gott genau wusste, dass der Herr zu ihm sagte, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Jakob hat es nicht vergessen. Und es ist auch gut, wenn wir es nicht vergessen, was wir im Worte Gottes erkennen und was Gott uns für Zusagen macht und dass wir daran festhalten und nicht einfach vielleicht stille Zeit machen oder eine Predigt hören und dann Bibel zu und ab acta ein anderes Mal wieder. Es ist gut, wenn wir die Dinge festhalten, auch Bibelverse auswendig lernen und uns darauf stützen. Herr, du hast es gesagt, dass du das und das tun willst. Und darauf möchte ich bauen, daran möchte ich festhalten. Zugleich bekennt Jakob in Vers 11, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knechte bewiesen hast. Ja, Herr, ich bin es gar nicht wert, dass du mir so viel Barmherzigkeit und Treue erwiesen hast. Und er sagt, denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heeren geworden. Also, er ist reich geworden, weil Gott ihn gesegnet hat. Und nun die dringliche Bitte an den Herrn in Vers 12. Und das erstaunt mich ganz besonders, dass das aus Jakobs Mund kommt. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich schlagen, die Mutter samt den Kindern. Und hier finden wir auf einmal einen Jakob, der so ganz offen ist, der so ganz transparent ist zu Gott, der nichts vortäuschen will, sondern der alles sagt, was ihm auf dem Herzen liegt. Ohne Lug und Trug. Er ist völlig offen und sagt auch, wie er sich fühlt sogar, dem lebendigen Gott. Und dass er sich fürchtet, das gesteht er jetzt endlich ein. Das ist wunderbar. Und er gibt es auch Gott bekannt, was im schlimmsten Fall eintreten könnte. Und jetzt wiederum die Erinnerung an Gottes Zusage, die er schon bekommen hat. Vers 13. Du aber, o Gott, aber hast gesagt, ich will dir wohltun, und deinen Samen machen wie den Sand am Meere, der vor Menge nicht zu zählen ist. Oh, wie wunderbar, dass Jakob Gott so erinnert hat an seine Zusagen, dass er da so festgehalten hat. Und was denkt ihr, wenn man die Sache mal aus Gottes Sichtweise sieht? Wie lange hat der lebendige Gott auf diesen Moment von Jakob gewartet? Wie lange hat der lebendige Gott gewartet? Herr, errette mich! Ich fürchte mich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Auf diesen Moment hat Gott schon lange, die ganzen 20 Jahre, geduldig gewartet bei Jakob. Und endlich bricht es bei ihm heraus. Gott musste diese Situation zulassen, er musste diese Spannung zulassen, dass Jakob jetzt endlich aufrichtig und ehrlich zu seinem Gott ruft. Und frage, wie lange muss der Herr manches Mal bei dir und bei mir warten? Bis wir unser Ganz zu Gott wenden. Herr, rette mich. Ich fühle mich so und so, mir geht's nicht gut. Aber du weißt es und du kannst mich herausholen. Und du hast mir diese und jene Zusage gegeben. Kommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Gott wartet nur drauf, bis wir zu ihm kommen. Bis wir uns an sein Herz klammern und an seine Zusagen. Und leider tun es auch wir oftmals nur, wenn wir in Notlagen und in Bedrängnis kommen. So ganz eng mit Gott gehen. Jakob hatte sich nun endlich Gott zugewendet. Doch andererseits hatte er weiterhin selbst alles in Bewegung gesetzt, um Esau gnädig zu stimmen. Und hierbei sehen wir, dass Jakob noch zweispurig gefahren ist, zweigleisig. Er hat noch versucht, von sich selber das Bestmögliche herauszuholen. Und wir lesen in Vers 14 bis 24, dass Jakob dem Esau viele Geschenke vorausgeschickt hatte. Ja, eine Unmenge an Tierherden. Wir erstaunen, wenn wir das lesen, damit ihm Esau doch vielleicht freundlich begegnen könnte. Er wollte ihn mit Geschenken freundlich stimmen. Dabei wusste er nicht, dass das letztendlich nur Gott tun kann. In 1. Mose 32, Vers 14 bis 24 lesen wir: Und er brachte die Nacht daselbst zu und nahm von dem, was ihm in die Hände kam, als Geschenk für seinen Bruder Esau 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselsfüllen. Schon gewaltig, was der dem Esau für Geschenke vorausgeschickt hat. Vers 17, und er gab sie in die Hand seiner Knechte, eine jegliche Herde besonders, und sprach zu seinen Knechten: Geht vor mir hinüber und lasset Raum zwischen den einzelnen Herden. Und er befahl dem ersten und sprach: Wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du und wo willst du hin und wem gehört das, was du vor dir hertreibst, so sollst du antworten: Deinem Knecht Jakob. Es ist ein Geschenk, dass er seinem Herrn Esau sendet, und siehe, er kommt selbst hinter uns her. Desgleichen befahl er auch dem zweiten und dem dritten und allen, die hinter den Herden hergingen, und sprach: So sollt ihr mit Esau reden, wenn ihr ihn antrefft. Und ihr sollt sagen: Siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her. Denn er gedachte: Ich will sein Angesicht versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Und danach will ich sein Angesicht sehen. Vielleicht wird er mich gnädig ansehen. Und das Geschenk zog vor ihm hinüber. Er aber blieb in jener Nacht im Lager. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Weiber und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. In Vers 24. Oder bis Vers 23. In Vers 24 heißt es: Jakob aber blieb allein zurück. Und da fing ein Mann mit ihm zu kämpfen ein. Vers 24 heißt es: Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Jakob machte sich viel Mühe, den Esau gnädig zu stimmen. Doch bevor Jakob jetzt selbst den Jabok überquerte, widerfuhr ihm schon etwas Seltsames in dieser Nacht. Es fing ein Mann an, mit ihm zu kämpfen. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Erstens Konfrontation mit der Vergangenheit, zweitens sich auf Gott ausrichten, drittens Veränderung durch Gott. Denn so wie Jakob bisher war, das sehen wir hier deutlich, wollte ihn Gott nicht in das Land seines Vaters zurückkehren lassen. Da musste jetzt eine Veränderung stattfinden. Bevor Jakob selbst den Jabok überquerte, sollte eine maßgebliche Veränderung an ihm persönlich vollzogen werden. Bisher sahen wir immer diesen starken und listigen Jakob. Er hat sich jetzt zwar zu Gott zugewandt, dass ihn Gott erretten soll, aber er wollte sich immer noch selbst helfen. Doch dies sollte sich nun ändern. Und wie wir schon gelesen haben, heißt es in Vers 24, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Bis zur Morgenröte wurde also jetzt am Ufer des Jabok gekämpft oder gerungen. Und bald wird es Jakob gemerkt haben, dass hier kein normaler Mensch im Werk ist, sondern dass er es hier mit einem Engel Gottes zu tun hat. Dass er hier mit Gott selbst gekämpft hatte. Wir können uns auch gut vorstellen, dass Jakob von Gott einfach nochmals unbedingt die Gewissheit haben wollte, dass er tatsächlich von seinem Bruder Esau verschont wird. Vielleicht wollte Jakob nicht nur Gott anrufen und Gott vertrauen, sondern er wollte absolute Bestätigung und Sicherheit von Gott. Vielleicht hat er sich da nochmals zu Gott gewendet und mit Gott gerungen und gekämpft und sich auch in ihn geklammert irgendwo. Doch Gott hat ja schon unendlich viele Zusagen gemacht. Und Jakob, der wollte einfach nicht nur glauben, sondern er wollte Bestätigung, er wollte weiter ringen. Vielleicht ging es dir oder auch mir ging es schon sicherlich so, dass wir mit Gott um eine Sache gerungen haben. Oder dass du oder ich mit Gott um eine Sache gerungen haben. Du wolltest nicht nur glauben, sondern du wolltest Bestätigung und Sicherheit haben von Gott. Doch Gott hat dir in seinem Wort schon längst seine Zusagen gegeben. Und will dir keine weiteren Sicherheiten geben, sondern einfach, dass du ihm vertraust und die Zusagen annimmst, die er gegeben hat. Ich denke, wir sind manchmal auch so kleine Jakobs. Wir sind nicht viel anders wie Jakob. Wir sind auch so kleine Jakobs, die manches Mal gerne mit Gott kämpfen und ringen wollen. Natürlich dürfen wir auch mit Gott im Gebet oder dürfen wir im Gebet kämpfen, dass Gottes Wille geschieht. Aber wenn es so um unsere Zweifel geht, um unser Nicht-Glauben-Wollen und dass wir ja eine Bestätigung bekommen von Gott, dann ist nicht ganz richtig, wenn wir mit Gott ringen und kämpfen. Und vielleicht tun wir manchmal so auch als Kinder Gottes, als ob unser himmlischer Vater ein Geizhals wäre. Ja, da muss ich jetzt kämpfen und ringen mit Gott, dass ich das endlich bekomme und dass der mir das jetzt gibt. Ist denn Gott so geizig? Ist Gott so zurückhaltend? Hat er nicht gesagt, dass er für dich und für mich das Beste geben will, wenn wir ihm nur vertrauen, wenn wir nur uns an seinem Wort festhalten, mit ihm vorwärts gehen? Wir sind oft so kleine Jakobs und denken, Gott wäre ein Geizhals, der uns all das Gute, das er uns geben will, vorenthalten würde. Und Gott hat dem Jakob gesagt, ich bring dich in das Land deiner Väter und du wirst vermehrt werden wie der Sand am Meer und wie die Sterne im Himmel. Du brauchst gar keine Angst haben, Jakob. Hier ist das himmlische Heerlager um dich herum. Was kann dir passieren? Gar nichts. Gott hat all das Gute bereitet und wollte es einfach auf Jakob zukommen lassen. Und Jakob hat gerungen und gerungen. Und wie schwer ist es doch auch für manchen von uns, Gott dem Herrn immer wieder ganz zu vertrauen und nicht nur ein wenig, so halb oder ein bisschen. Ja, ein bisschen Vertrauen kann ich Gott schon geben, aber so ganz aussteigen will ich nicht, so wie Petrus zum Beispiel aus dem Boot gegangen ist, als der Herr Jesus auf dem Meer entgegenkam. Vielleicht hatte sich nur Petrus getraut, auszugehen, weil er Vertrauen hatte zum Herrn Jesus. Wie oft sind wir geneigt, dem Herrn nicht ganz zu vertrauen oder nur ein wenig? Und Jakob wollte sich Sicherheit erkämpfen, ohne entsprechend zu vertrauen. Da gab es nur noch eins. Was kann Gott in so einem Fall tun? Letztendlich muss er solche Menschen mal eine Zeit lang in Schwachheit versetzen. Schwachheit kann oft sehr, sehr heilsam sein, weil wir dann nicht mehr so viel eigene Kraft haben. In Vers 26 lesen wir, und da der Mensch sah, dass er Jakob nicht übermochte, schlug er ihn auf das Hüftgelenk, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt war über dem Ringen mit ihm. Nun, Gott hätte Jakob natürlich auch leicht besiegen können. Aber der Wille Jakobs war ebenso stark, dass er immer noch an Gott, mit Gott gerungen hat und Bestätigungen wollte. Und nun trug Jakob seit diesem Tag einen Hüftschaden mit sich herum. So dass heute sogar die orthodoxen Juden die Hüftzähne nicht essen auf den Tieren. Aber der Herr, der musste diesen starken Jakob jetzt ein Stück weit mal in Schwachheit versetzen, um ihn weiter einfach verändern zu können. Heute würde man sagen, um ihn in das Bild Jesu hineingestalten zu können. Um die Widerspenstigkeit etwas zu legen. Handelt Gott nicht auch mit uns ähnlich? Um uns zu verändern und uns mehr in seine Abhängigkeit zu bringen, da kann Gott uns manches Mal auch in Schwachheiten hineinführen. Das können materielle Nöte sein, wo wir uns dann ganz zum Herrn hingezogen wissen. Das kann auch Verruf oder Verfolgung sein in anderen Ländern. Das kann aber auch eben körperliches Leiden und körperliche Schwachheiten sein. Zumindest ich persönlich habe es am allermeisten in körperlicher Schwachheit bisher erlebt, dass der Herr einfach körperliche Schwachheiten zulässt. Vordringlich ist es bei mir die bleibende Schwachheit im Rücken, dass ein beständiger Schaden vorbei ist. Derzeit auch teilweise die Augen, andersmal ist es was anderes. Und die Älteren unter uns, die können wahrscheinlich da noch besser mitreden, dass mit dem Alter ohnehin immer mehr die Schwachheit kommt und körperliche Gebrechen. Aber Gott lässt es zu. Und das wird uns auch immer mehr zu Gott hinziehen. Wissen wir das nicht auch vom Apostel Paulus? Oh, der Apostel Paulus. Der hatte so einen großen Auftrag von Gott und Gott hat ihn in solch eine Schwachheit hineingestellt. Warum? Weil Paulus so viel auch vom Himmel sehen durfte und von den Offenbarungen Gottes erkennen durfte und erfahren durfte und damit sich Paulus nicht überhebt und nicht stolz wird und nicht irgendwo selbstständig vorprischt, hat es Gott zugelassen, dass ihn ein Engel Satan mit Fäusten schlägt. 2. Korinther 12, da sagt Paulus in Vers 8, seinetwegen habe ich den Herrn dreimal gebeten, dass er von mir ablassen möchte. Und in Vers 9 lesen wir, und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gott ist nicht immer unbedingt in der Weise bei uns, wenn wir stark sind, sondern er kann oft viel mehr mit uns tun, wenn wir schwach sind. Und aus dieser Erkenntnis heraus konnte der Apostel Paulus anschließend sagen und bekennen, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und in Vers 10 sagt er sogar dann, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist etwas ganz anderes als dieses Wohlstands- und Gesundheitsevangelium, das heute so in der Welt rumkursiert. Das wahre Christsein führt oft in eine völlige Abhängigkeit zum Herrn hinein. Und wenn der Herr auch manche Nöte und Schwachheiten zulässt, dann können wir uns eigentlich freuen. Weil der Herr dann auch etwas vorhat mit uns. Er möchte uns noch mehr in seine Abhängigkeit bringen. Er möchte uns verändern. Er möchte uns auch in das Bild Christi hineingestalten, in das Bild seines Sohnes. Und solange wir stark, gesund und immer fit sind, ist das gar nicht so gut möglich. Wobei Gott uns auch natürlich auch Gesundheit auch gerne gibt und auch Freude hat, wenn es uns gut geht, ist keine Frage. Aber Gott meint es nicht immer, oder meint es prinzipiell nicht schlecht, er möchte uns für uns nur das Gute, wenn uns auch in Schwachheit einhergehen lässt. Also merken wir uns, Gott, der Herr, kann dich und mich allgemein besser mit unseren Schwachheiten gebrauchen, als mit all unserer Kraft und Stärke und mit unserer menschlichen Weisheit. Deshalb bitte ich euch an der Stelle, versucht auch mancherlei Schwachheiten und körperliche Leiden auch geistlich einzuordnen. Was will mir der Herr damit sagen? Es hat einmal jemand gesagt, der beste Weg zum Sieg ist die bedingungslose Kapitulation. Und dahin wurde jetzt Jakob geführt. Jakob wurde in Schwachheit gesetzt, so dass er letztendlich gar nicht mehr anders konnte, als nur noch sich auf Gott zu vertrauen. Wenn wir später auf Jakob schauen, da sehen wir einen hinkenden Mann, der da wahrscheinlich mit so einer Krücke so hinterherkommt und da irgendwo dann auf Esau so hinzuhinkt, so einen kranken Mann mit einer riesigen Schar um sich rum. Aber es war kein gesunder Mann mehr nachher. Und so ging er dann Esau entgegen. Und Esau, vielleicht hat er schon gelacht, was will denn der, ja, so Halbkrüppel hier bei mir, also ja, dem kann ja eh nichts antun. Und in dieser Gebrechlichkeit, da konnte Jakob ganz bestimmt wissen, entweder bewahrt mich Gott in all meiner Schwachheit und er bringt mich jetzt hier durch, weil eine andere Möglichkeit habe ich gar nicht, oder Gott lässt es eben zu, dass Esau mich niedermacht. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Aber Gott lässt diese Schwachheit zu, dann möchte ich auch vertrauen, dass er mich auch hier durchbringt. Doch wir sind jetzt noch nicht bei Esau, so weit kommen wir heute nicht. Ich bin auch bald am Schluss. Und wir sind momentan noch am Ufer des Jabok, wo Jakob mit diesem Engel Gottes, mit diesem Mann, wie es hier heißt, trinkt. Wir nehmen an, dass es der Engel Gottes war, dass es der Herr Jesus war, mit dem er gerungen hat. In Kapitel 32, Vers 27 heißt es von dem Mann, dass er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber hat sich festgeklammert und er wollte diesen Mann nicht gehen lassen. Und er hat gesagt: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Sicherlich sehr lobenswert, dass Jakob nach Segen Ausschau gehalten hat. Und dass Jakob um jeden Preis Gottes Segen haben wollte. A.B. Tuzer sagte hierzu: Der Herr kann einen Menschen erst dann vollkommen segnen, wenn er ihn zuvor unterworfen hat. Und da ist jetzt Jakob auf dem besten Weg, dass Gott der Herr ihn unterwirft. Der erste Schritt mit körperlicher Schwachheit war bereits getan. Und nun fragt der Mann den Jakob: Wie heißest du? Wie heißt du eigentlich? Denkt man, warum jetzt diese Frage? Warum fragt jetzt der Mann nach Jakobs Namen? Warum diese Frage nach dem Namen? Aber wenn wir mal uns wieder mit der Vergangenheit beschäftigen, mit der Vergangenheit von Jakob, dann ist diese Frage durchaus berechtigt und auch sehr wichtig. Denn als Jakob vor 20 Jahren von seinem Vater Isaak gefragt wurde: Wer bist du, mein Sohn, den ich hier anfasse? Weil Isaak hat ja fast nichts mehr gesehen. Wer bist du, mein Sohn? Was hatte Jakob geantwortet? Ja, Vater, ich bin dein Sohn Esau. Ich bin der Erstgeborene. Also, Jakob ging damals nicht mit der Wahrheit um. Und der Herr, der wusste ja genau, wie Jakob heißt. Doch er wollte jetzt Jakob überführen und ihn ans Licht bringen und ihn fragen: Willst du weiterhin lügen und betrügen oder willst du dich jetzt zu deinem Namen bekennen? Oder wirst du zugeben, wer du bist und was du bist, so dass ich jetzt endlich mit dir arbeiten kann, dass ich dich verändern kann? Und allermeist sehen wir in der Heiligen Schrift, im Worte Gottes, dass ein neuer Name auch ein neuer Anfang bedeutet. So wird Gott auch, so wie Gott auch uns die Vollmacht gibt, uns, die wir vorher nicht zu Gott gehörten und Sünder waren, Kinder der Finsternis waren, dass wir uns jetzt Kinder Gottes nennen dürfen. Dass er uns die Vollmacht gibt, Kinder Gottes zu heißen, welche an seinen Namen glauben. Und das war jetzt Jakobs Chance, ein neues Leben zu beginnen. Vers 28, da fragte er ihn: Wie heißest du? Und Jakob antwortete: Jakob, ich heiße Jakob. Und da sprach der Mann, Vers 29, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jetzt wurde aus Jakob Israel. Jetzt konnte Gott mit diesem Mann wirklich arbeiten und jetzt hat ein Bezug zu Gott stattgefunden. Und Jakob hat jetzt auch gerungen mit Gott um den Segen, den er vorher sich eigentlich von seinem Vater erschwindelt hat. Und Israel bedeutet, übersetzt, Gottesstreiter oder Gotteskämpfer. Jakob hat mit Gott gerungen und er hat nach dem Segen gerungen. Jakob hatte zwar menschlich gesehen den Kampf verloren, aber Gott hat gesagt, dass er den Kampf gewonnen hat, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Warum hat Jakob gewonnen? Weil er den Segen Gottes suchte und darin von seinem eigenen Zustand überführt wurde und jetzt in Schwachheit und Abhängigkeit Gottes versetzt wurde. Gott konnte jetzt diesen Menschen verändern. Und vielleicht war dies schlechthin das Schlüsselerlebnis von Jakob, das vielleicht auch mit einer heutigen Bekehrung zu vergleichen ist. Denn jetzt war Jakob in eine persönliche Beziehung mit Gott hineingetreten. Und er hat einen neuen Namen von Gott bekommen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern von nun an sollst du Israel heißen. Und Israel kennen wir bis zum heutigen Tag. Gottes auserwähltes Volk und Erbe. Also vor Gott war jetzt die Vergangenheit soweit bearbeitet und bereinigt. Jetzt konnte Jakob dann über den Jabbok ziehen. Vers 30, Jakob aber bat und sprach, tue mir doch deinen Namen kund. Es wollte er auch seinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du mich nach meinem Namen? Gott sagte ihm den Namen nicht, er hätte ihn längst wissen müssen. Es ist der Gott seines Großvaters Abraham und seines Vaters Isaak und jetzt auch der Gott Jakobs. Und er segnete ihn das selbst, heißt hier. Gott hat jetzt diesen Jakob gesegnet. Jakob hat den direkten Segen Gottes bekommen. Und an dieser Stelle möchte ich schließen. Wir hatten uns heute angesehen drei Punkte. Konfrontation mit der Vergangenheit. Zweitens, sich auf Gott ausrichten. Und drittens, Veränderung durch Gott. Und liebe Freunde, Geschwister, die Vergangenheit oder auch die Zukunft mag uns belasten und vielleicht auch manchmal ängstigen oder Furcht einflößen. Wenn wir uns jedoch unserem himmlischen Vater, durch unseren Herrn Jesus unterwerfen, wenn wir ihm beständig vertrauen und nicht uns selbst, wenn wir uns auf sein Wort stützen und an ihn glauben, dann kann auch er die Umstände entsprechend lenken und leiten. Und auch unsere Vergangenheit oder kann uns helfen, die Vergangenheit ins Reine zu bringen. Und auch in der Zukunft vor uns hergehen, dass wir uns nicht zu fürchten oder zu ängstigen brauchen. Und zugleich möchte er dich wie einen Jakob verändern, aber auch reichlich segnen. Lassen wir es zu. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für diesen Tag und wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir auch für das Leben von Jakob. Wir danken dir für das Leben der Patriarchen, die du uns zeigst in deinem Wort, Abraham, Isaak und Jakob. Und von jedem dieser Patriarchen dürfen wir viel, viel lernen und mitnehmen auf unser persönliches Leben. Danke, Herr, dass du mit den Männern und Frauen, die du berufen hast, ans Ziel kommen wirst. Und Herr Jesus, die, welche du geheiligt hast, die hast du auch vollendet. Das macht uns voller Trost und voller Gewissheit, Herr, dass du mit jedem von uns ans Ziel kommen wirst. Aber du möchtest in bestmöglicher Weise auch uns ans Ziel bringen und dass du uns reichlichen Lohn und ein herrliches himmlisches Erbe zuteil werden lassen kannst. Wir möchten dafür beten, Herr, dass wir uns dir beständig unterwerfen, dass wir es lernen, in Demut vor dir einherzugehen, dass wir nicht auf unsere eigene Weisheit und Klugheit zählen oder meinen, wir sind die schlauen Leute, sondern Herr, dass wir auf dich vertrauen. Wir dürfen dir von Herzen vertrauen, wir dürfen unseren Verstand gebrauchen, aber wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Und dafür danken wir dir, Herr, dass du uns immer mehr aufzeigst, Herr, den Weg mit dir zu gehen, wie es dir gefällt und dass du dich in unserem Leben verherrlichen kannst. Dafür möchten wir beten, Herr, und dass du, Herr, uns deinen Segen zuteil werden lässt, auch wenn wir nachher auseinandergehen und jeder wieder in die kommende Woche hineingeht. Wir bitten dich, Herr, dass du dich verherrlichst und uns alle reichlich segnest. Im Namen Jesu. Amen.